selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog.
Band läuft. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts. Und als allererstes oder als zweites möchte ich dann natürlich meine liebe Kollegin Nadine begrüßen. Hi Nadine.
Hallo Jürgen.
Nadine, die 22. Folge. Ja. Das ist jetzt schon. Wer hätte das gedacht? Ich habe neulich überlegt, man könnte ja sagen, das ist unsere dritte Staffel. Ja, wenn immer 10 Folgen eine Staffel sind, sind wir am Anfang der dritten Staffel, okay?
Ja.
Mal gucken, wie viele Staffeln unsere Serie so hervorbringen wird. Nadine, ja, beziehungsweise nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das erste Mal heute einschalten, soll es ja auch immer wieder mal noch geben. Wir haben im Kern unseres Podcasts ein Überraschungsformat. Das heißt, wir haben Themen dabei, die wir uns einander stellen, Fragen, die wir uns einander stellen, von denen wir nicht wissen, was es für Fragen sind. Und wir haben auch schon Anerkennung dafür bekommen, Nadine, dass das offenbar manchmal, also manche unserer Zuhörer auf jeden Fall, auch beeindruckend finden und sie das sehr stressen würde, was wir da machen. Aber wir sind da ja inzwischen schon ganz gelassen damit, oder?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist auch eigentlich überhaupt nichts anderes, als wenn wir jetzt mit einem Klienten oder mit einer Klientin arbeiten. Da wissen wir ja vorher auch nicht, was ist die Situation oder was kommt da auf uns zu. Und wir vertrauen einfach in unsere Erfahrung, in unsere Kompetenz.
Ja, und das macht natürlich jetzt schon eine kleine Sache deutlich. Das stimmt, das ist ein guter Vergleich, dass wir ja ständig in solchen kommunikativen Situationen sind, in denen wir nicht wissen, was läuft oder was passieren wird. Aber es macht natürlich auch klar, dass Kommunikation immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist.
Oder eine Chance.
Genau, Chance und Risiko. Also wir haben heute auch wieder die Gelegenheit, Chancen zu ergreifen und in riskante Gewässer zu kommen.
Genau.
Ich glaube, es ist keine Frage, dass ich heute derjenige bin, der anfängt, dir die Überraschungsfrage zu stellen. Kannst du mit?
Ich dachte schon, ich wäre schon wieder dran, weil ich hätte schon was Gutes, aber okay, ich lasse dir den Vortritt.
Dass du was Gutes hast, aber beim letzten Mal war es ja andersrum, da musste ich ja zuerst.
Stimmt.
Okay?
Alles klar.
Are you ready?
Here we go.
Überraschung.
Ich habe mir was ganz besonders Feines ausgedacht, weil ich wollte unbedingt mit dir mal ins Gespräch kommen über die Grundparadoxie im Konstruktivismus. Moderiere es auch gerne ein bisschen an, damit du Zeit hast, deine Netzwerke aufzurufen. Die Systemtheorie, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, das systemische Denken. Die Systemtheorie ist ein Teil, könnte man sagen, von systemischem Denken. Der Konstruktivismus ist ein anderer, sehr, sehr wichtiger Bestandteil des systemischen Denkens, Arbeitens, systemischer Konzepte. Und der beinhaltet natürlich schon auch eine ziemlich starke, sagen wir mal, Auffassung von Welt. Also da sind sehr starke Aussagen drin. Und würde dich gerne mal gleich mit einer konfrontieren. Und über die möchte ich mit dir ins Gespräch gehen und das dialogisch erkunden. Man könnte sagen, im Konstruktivismus muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen dem radikalen Konstruktivismus, Glasersfeld, wie die das so dekliniert haben, auch der Maturana und so, aber auf den wird sich ja auch sehr, sehr oft bezogen. Und dann gibt es gemäßigte Reformen, Watzlawick vielleicht, oder ja, es gibt andere Leute, die das Ganze ein bisschen gemäßigter ausgelegt haben. Aber im radikalen Konstruktivismus, der behauptet ja, dass alle Realität nur eine Konstruktion von Beobachtern, von Beobachterinnen ist. Ja? Realität ist immer eine Konstruktion eines bestimmten Beobachters, aus einer bestimmten Perspektive interpretiert. Der radikale Konstruktivismus behauptet, die Wahrheit zu kennen, indem er sagt, die Wahrheit ist Beobachter konstruiert. Und jetzt finde ich es total wichtig, dass wir gemeinsam da mal genauer hingucken, welche Implikation hat es, weil offenbar ist diese Aussage schon paradox. Also ich kann diese Aussage nicht machen, also ich kann sie natürlich machen, aber im Grunde genommen stelle ich eine Behauptung über eine absolute Wahrheit auf und ich sage, es gibt keine absolute Wahrheit. Was heißt das für uns, Nadine? Was kommt dir in den Sinn? Welche Gedanken kommen dir dazu? Und wie müssten wir als systemisch Denkende diesen Paradoxon vielleicht hilfreich begegnen?
Naja, also wenn wir sagen, der Konstruktivismus oder die, ich würde es mal sagen, die theoretischen Erklärversuche, wie wir Menschen funktionieren, wie wir die Welt und das Leben uns erklären und so weiter, sind erstmal Versuche. Ne? Ich könnte sagen, das ist die erheben den Anspruch an absolute Wahrheit, aber es sind Versuche, was begreifbar zu machen, was wir vielleicht uns nicht immer bewusst erklären oder definieren im Alltag. Ne? Also wieso kommen wir beide, wenn wir miteinander über irgendeine Situation sprechen, in den Konflikt? Ne, wieso sehe ich es denn ganz anders als du und so weiter? Und da würde ich sagen, sind ja alle möglichen philosophischen Ansätze Erklärversuche, wie Menschen das Leben, menschliches Dasein erklären oder definieren. Und ich glaube, aus systemischer Sicht müsste man sagen, wenn wir der Annahme oder der Hypothese folgen, Menschen konstruieren ihre Wirklichkeit, ne, aus ihrer Beobachterperspektive und jeder jeder Mensch oder jede Wirklichkeit wird ausschließlich aus dieser individuellen Perspektive konstruiert, dann folgen daraus weitere Annahmen und Schlussfolgerungen oder auch Handlungsweisen oder auch Ideen, wie wir uns die Dinge erklären können. Wenn wir konsequent wären, dürften wir es aber nicht mehr als einen Erklärungsversuch nennen, ne? Aus der Perspektive konstruktivistischer Köpfe, sagen wir jetzt mal.
Ganz genau. Ja, das ist ein spannender Punkt, denke ich. Weil im Grunde genommen sagst du ja sowas wie, auch diese Aussage ist nur ein Versuch, sich der Wirklichkeit zu nähern. Mhm. Und dann könnte man schauen, auf dieser Basis dieser Behauptung, welche Konsequenzen erfolgen daraus? Mhm. Und sind diese Konsequenzen nicht wahr, sondern vielleicht nützlich?
Genau.
In der Beratung, in der Kommunikation.
Genau.
So habe ich dich verstanden.
Ja, so würde ich es für mich auch erachten. Ne? Also wer stellt sich denn über wen oder was, um zu sagen, das ist richtig oder falsch? Da sind wir schon gleich in der nächsten Diskussion. Ne? Also oder in dem nächsten Ansatz, ne, haben wir noch die Idee von Machtgefälle oder von Hierarchie oder von der Stärkere sitzt am Hebel oder wie auch immer. Ne? Also das sind wir wieder in ganz anderen philosophischen Glaubensstrukturen. Ja. Oder sagen wir, hey, wir nehmen mal Grundannahmen wirklich als Grundannahmen und nicht als Festlegungen. Und wenn wir sagen, zum Beispiel im systemischen Ansatz, wir folgen den konstruktivistischen Gedanken, ich würde es auch immer so formulieren, ich würde nicht sagen, wir folgen der konstruktivistischen Festlegung oder wie auch immer, ne? Das würde schon, glaube ich, dem Grundansatz ein Stück weit widersprechen. Sondern da könnten wir mit Sprache dem Ganzen auch schon eine konsistente Bedeutung geben. Wir sagen, wenn wir dem Erklärungsversuch der konstruktivistischen Ansätze folgen, dann würden wir XYZ uns so erklären und daraus folgende Schlussfolgerungen oder Konsequenzen ziehen.
Ja. Ja, und gleichzeitig wird ja klar, dass, wenn man das wirklich jetzt konsequent zu Ende denkt, auch das, was du sagst, also zumindest kommt es mir gerade so vor, dann ist die systemische Konzeption von Welt nur eine von vielen, vielen möglichen und hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, auf Passung. Also natürlich können wir beide viele Gründe dafür finden, ne? In unserer Erfahrung vielleicht auch, warum wir sagen, doch, da gibt's Ideen, die haben schon viele Male geholfen, ne? Oder die waren nützlich, Das ist ja ein Begriff, auch die Viabilität, also die Nützlichkeit der Beschreibungen. Aber es wird klar, die systemische Konzeption ist eine von vielen und daneben steht, nehmen wir mal die analytische Konzeption, auch interessant, die verhaltenstherapeutische, wenn ich jetzt streng beim Thema Beratung bleibe, ne? Und so weiter und so fort. Aber wir haben es nur mit einem Modell zu tun. Und ich finde es interessant, weil mir ist schon der Eindruck, dass viele Autoren, Autorinnen aus dem systemischen Bereich ihre Konstruktion, dass alles nur eine Konstruktion ist, als was Letztendliches hinstellen. Also wie sozusagen das systemische Denken hat jetzt wirklich erkannt, wie es wirklich echt richtig ist und darauf aufgebaut dann alle Konsequenzen, über die du vorhin schon angedeutet hast.
Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders sehen. Also ich würde sagen, wenn jemand jetzt heute aus der systemischen Szene irgendwas veröffentlicht, dann stellt er möglicherweise genau seinen Fokus, stellt seinen Fokus so ein, dass das in den Vordergrund rückt. Wenn wir aber viele Größen aus der systemischen Arbeit angucken oder auch die, sage ich mal, Urväter und Mütter aus der systemischen Arbeit, dann sind die ja ganz anders geprägt. Dann kommen die ja aus tiefen psychologischen, aus medizinischen, aus lerntheoretischen Kontexten, aus den alten Schulen und haben sich irgendwie weiterentwickelt, haben Fragen weitergestellt, haben gesagt, okay, wenn wir da noch nicht am Ende sind, wenn es noch was anderes geben kann, was könnte es denn sein? Also das heißt, vielleicht, wenn es das andere nicht gegeben hätte, wären sie gar nicht da, wo sie heute sind. Ich würde es eher so als Kontinuum sehen, ne? Würde sagen, hey, da ist auch so eine Entwicklung passiert, wo, wenn wir uns, was weiß ich, gestalttherapeutische Ansätze gucken, ganz klare Bezüge zu psychoanalytischen Verfahren finden oder auch zu lerntheoretischen und so weiter. Ne? Also am Ende verknüpfen sich die Dinge, man kann sich aufeinander beziehen und man sagt dann oder merkt vielleicht auch, ne, wenn ich sage, ich komme aus dem Verhaltenstherapeutischen und irgendwie reicht mir das nicht mehr, dass Verhalten erlernt ist und auch entlernt werden kann. Da muss noch was anderes an Dynamik da sein. Jetzt gucke ich mir mal die systemische Komponente an und jetzt gucke ich mir nochmal die analytische Komponente an. Also ich würde fast eher sagen, es ist sowas wie ein Prozess, der vielleicht auch gar nicht voneinander trennbar ist. Aus meiner Sicht, ne? Ich habe auch verschiedenste Verfahren gelernt und am Ende ist es total hilfreich, die auch miteinander zu verknüpfen oder auch nochmal die Notwendigkeit in dem Moment, in dem Kontext für diesen Klienten, ja, zu erkennen und aus dieser ganzen Kiste von Wissen und Ansätzen und danach auch Verfahren, ja, also welche Maßnahme schnappe ich mir jetzt da, und das nicht zu dogmatisch zu machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein Buch verfassen würde und würde das nennen, ne, systemische Interventionen und hypnosystemische Interventionen für den Alltag, dann würde ich mich natürlich auch sehr darauf fokussieren. Ja, also.
Ja, ein guter Punkt, den du reinbringst. Erinnert mich gerade, ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen, auch im Zusammenhang mit unserer Coaching-Weiterbildung. Es nennt sich Systemische Kompetenzen entwickeln. Und da sind verschiedene Artikel drin von lauter Professoren, Professorinnen, Doktoren, die forschen an dieser Frage, wie in Weiterbildung wirklich Inhalte vermittelt werden können, damit sie bei den Teilnehmerinnen auch relevant, ne, im Alltag, im Handeln werden. Das ist eine spannende Suchrichtung bei denen. Eine andere ist die Frage, was macht Beratung erfolgreich? / Therapie. Ja, ist immer. Und da gibt es interessante Metastudien, also Studien, die viele Studien zusammenfassen und sich fragen und untersucht haben, was macht eigentlich erfolgreiche Beratung aus? Und in a nutshell, sage ich es jetzt mal, ist die Methode, also du hast vorhin Gestalttherapie genannt, Psychoanalyse, stellen wir das Hypnosystemische dazu, das Systemische, absolut zweitrangig im Ergebnis. Es sind ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen, ob eine Beratung, ob eine Therapie erfolgreich ist. Und ich glaube, du nickst auch schon, ne? Ich denke, wir können sie aber vielleicht mal ganz kurz zusammentragen, weil es war für mich total faszinierend, weil wir ja in der Weiterbildungsszene eigentlich Da gibt es ja so Methodenkoffer und dieses und jenes Koffer und noch mehr Wissen sich anzueignen. Und es stellt sich aber in Untersuchungen raus, das ist gar nicht der Punkt von erfolgreicher Beratung. Von erfolgreicher Beratung ist extrem wichtige Empathiefähigkeit, also sich mit dem anderen verbinden zu können, aufrichtiges Interesse an meinem Gegenüber, Zuversicht, dass die Beratung etwas Gutes bewirken kann, aber die Methoden, das haben Sie in diesen Metastudien rausgefunden, sind absolut an zweiter Stelle zu sehen.
Ja, ich hätte es jetzt, ne, also sind die gleichen Punkte, ich hätte es anders zusammengefasst. Ich hatte gesagt, ne, das kenne ich auch aus den Studien, Beziehung und Haltung. Ne, die Beziehung zwischen Klient und Berater oder Therapeut ist essentiell. Und ich finde, auf der Seite des, also um wirklich professionelle Arbeit leisten zu können, ist es die Haltung. Und das ist was, die entwickle ich nicht aus einem Buch heraus oder in einer Toolbox oder in einem Handwerkskoffer. Manchmal glaube ich, das erlebe ich auch ein bisschen so, wenn wir in der Coaching-Ausbildung sind, da ist ja häufig die Frage, welche Methoden haben wir denn heute gelernt und können wir das ausprobieren und so weiter, dass Methoden und Tools uns einen guten Dienst erweisen, aber mehr vielleicht in der Stärkung der eigenen Sicherheit, weil ich habe erstmal vielleicht ein systematisiertes kleines Tool, wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiter weiß, ja, was könnte als nächstes passieren, dann schnappe ich mir das innere Team und stelle erstmal auf, ne, was sind denn die einzelnen Mitspieler oder Anteile. Und dann komme ich wieder in einen Prozess zurück. Also ich glaube, es tut in dem Moment auch was Gutes für den Berater oder für den Therapeuten, weil ich habe dann kurz nochmal eine Struktur und ein bisschen Sicherheit gewonnen, wenn ich vielleicht ansonsten noch nicht die Souveränität habe, das auch mal auszuhalten, dass gerade auch gar nichts da ist. Ja, so, ja. Gleichzeitig glaube ich, dass die Kombination zwischen Beziehung, Haltung und hilfreichen Tools am Ende die Wirksamkeit auch ausmachen. Also weißt du, wenn wir jetzt gar keine Tools hätten oder gar keine Systematisierung, ne, Metastudien, also Statistik sagt schon was aus, also bringt uns die Signifikanzen raus, aber ich glaube, wenn wir jetzt wirksame Tools komplett weglassen würde, dann hätte das auch wieder eine Auswirkung auf Beziehungen und so weiter. Weil natürlich, wenn du dir dann mal, wenn du Klienten befragst, was war heute besonders hilfreich, ne, dann beziehen die sich schon auch oft auf, ne, wir haben heute meine inneren Anteile aufgestellt, das war für mich nochmal sehr spannend. Also, und es gibt auch so ein, wie soll ich sagen, so ein Gefühl von Kompetenzvermutung. Da sitzt jemand, der weiß genau, was er macht, der leitet mich hier durch. Ne? Also ich glaube, das ist schon so ein Konglomerat. Die Wesentlicheren sind die anderen Teile, da bin ich total bei dir. Aber ich glaube, ganz ohne funktioniert es auch nicht. Ne?
Gleichzeitig, es geht eher um eine Schwerpunktsetzung. Ne? Gleichzeitig sehe ich, also wenn du Bücher, ne, nimmst und Weiterbildung und Curricula, da geht's viel, viel, viel um Methoden und wird verlangt auch, um irgendwelche Zertifizierungen zu kriegen, musst du nachweisen dieses und jenes. Und gleichzeitig könnte man ja, wenn man es jetzt mal positiv formuliert, könnte man sagen, oh, vielleicht sollte einiges mehr nochmal an diesem Thema Haltung, Beziehungsgestaltung, wie kann man das lernen oder kann man das nur über Erfahrung sozusagen sich allmählich aneignen? Wie kann das eigentlich gelingen? Da müsste der Blick dann vielleicht ein Stückchen mehr noch hingehen.
Absolut.
Und nicht noch die 103. Methode dann, ne?
Bin ich sehr bei dir, ja.
Okay, jetzt sind wir auf einen kleinen schönen Nebenpfad gekommen, macht aber nichts, finde ich. Ja. Also das Thema, das gibt auch noch mehr her, dieses wie sozusagen Kompetenzen, beraterische Kompetenzen entwickelt werden. Ja. Das hebe ich mir mal für eine andere Überraschungsfrage auf.
Aber ich würde noch mal ganz gerne, ich habe noch einen Gedanken, den ich zu deinem Ursprungsthema noch mal dazu bestellen möchte. Ne? Wir waren ja so ein bisschen, nur mein Blick darauf war ja, das eine entwickelt sich so ein bisschen aus dem anderen. Ich gebe jetzt ein Statement ab, das vielleicht viele ärgern wird und dich vielleicht auch, lieber Jürgen, aber ich war nie der große Verfechter von NLP. Ne? Also ich habe leider frühe Erfahrungen damit gemacht, mit Kollegen, die sehr dem NLP verfallen waren und die das in meiner Sichtweise nicht in der professionellen Art und Weise getan haben. Und ich weiß gleichzeitig, es gibt sehr professionelle Menschen, die das nutzen. Was wir da haben, ist ja, dass NLP sich ja genau bezieht auf die wirksamsten Methoden und Strategien aus den klassischen Ansätzen wie Psychoanalyse, Lerntheorie, systemische Familientherapie, Hypnotherapie und
das
so weiter.
Die Wurzel des NLP.
Genau. Ne? Ja. Und zu gucken, was ist hier, also was ist Best Practice und daraus nochmal einen eigenen Ansatz zu machen. Ne? Da hätten wir das auch, dass sich die Dinge durchaus aufeinander beziehen und hier in einer Kondensiertheit, sagen wir mal, ne? Das ist ja kein. Also klar, die Weiterentwicklungen sind ein eigener Ansatz, aber die Ursprünge, ne, die Ursprünge sind jetzt keine neuen Theorien gewesen. Ja. Was mich häufig stört, ist diese Abgrenzung der unterschiedlichen Schulen voneinander, enden das ein oder andere Mal in so gegenseitigen Abwertungen. Mhm. Das, finde ich, entspricht schon wieder keiner guten Haltung. Ja. Ist das so? Wenn wir am Ende wäre für mich der Klient das Maß der Dinge. Wenn der Klient mit der einen oder anderen Sache ja. gut arbeiten kann und darauf eine gute Resonanz hat und merkt, er kommt im Prozess weiter, ja, da ist mir doch völlig wurscht, steht da jetzt systemisch ja. drüber, steht da Hypnotherapie drüber oder steht da Lerntheorie drüber.
Ich sehe ja. nur, Nadine, also ich meine, ich bin ja auch reger Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen. Mhm. Ich sehe da draußen aber so einen Haufen Leute, die in ihrer Blase sozusagen sind und ne, die dann halt nach Luhmann irgendwelche Seminare machen und die Systemtheorie in den Vordergrund bringen und die erzählen dir rauf und runter, wie es geht und was ist die einzig richtige, der einzig richtige Zugang ist, um mit Organisationen zu arbeiten. Kultur kannst du vergessen, wir mhm. brauchen Strukturen und Entscheidungsprämissen, bla bla bla. Mhm. Und an der anderen Stelle genau umgekehrt. Ja? Mhm. Und ich finde das nochmal so wichtig, genau das zu realisieren, was du sagst. Was sind die besten Ideen aus den verschiedenen Bereichen und wie kann ich die integrieren auf eine gute Weise als Berater und vielleicht sogar kontextsensibel integrieren. Mhm. Weil ich sitze mit einem Klienten zusammen und da ist das innere Team, wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht genau das Richtige. Und bei einem anderen Klienten kann es sein, dass wir ein Rollenspiel machen. Mhm. Und das ist, kann ein richtiger Durchbruch auch sein. Ne? Mhm. Also diese Vorstellung finde ich, endlich mal ein Stückchen aufzuheben, dass wir uns auf eine Theorie kaprizieren müssen, um gut arbeiten zu können, sondern eher in Richtung, Mensch, wie können wir die Kompetenz und die guten Ideen aus verschiedenen Theorien auf eine gute Weise integrieren.
Ja, dazu muss ich mich aber auf den Weg machen und die auch erstmal kennenlernen. Ne? Also auch das ist ja vielleicht schon so ein Stolperstein für den einen oder anderen, dass er sich einem Ansatz verschreibt, ohne die anderen wirklich durchdrungen zu haben oder sich zumindest mal auf einer guten Ebene informiert zu haben, um zu sagen, ach, das ist ja eigentlich nochmal ein spannender Aspekt oder so hängt das eine mit dem anderen zusammen. Und deswegen kann ich das gut nebeneinander stehen lassen auch. Ne? Also.
Ja, und lass uns das doch vielleicht auch für unser Motto, ne? Wir haben ja in unserer Unterschrift dieses Podcasts haben wir ja auch systemische und hypnosystemische Konzepte stehen. Und ich merke zunehmend auch jetzt durch unser Gespräch, dass es mir schon ein Anliegen ist. Das ist okay, diese Theoriegebäude als eine gute Grundlage für Gespräche zu nehmen, aber dass wir auch immer wieder mal hier über den Tellerrand gucken und, mhm. und eben genau das praktizieren, worüber wir gerade sprechen. Mhm. Ich bleibe, ja, ich sehe die Uhr, die tickt, ich bring's trotzdem rein, vielleicht hat es später noch Platz. Und zwar nochmal bei diesem systemischen, also bei dem radikal-konstruktivistischen Grundgedanken, Realität ist immer Beobachter erzeugt. Mhm. Jetzt, wir haben ja jetzt ein bisschen rausgearbeitet, vielleicht ist das eine nützliche Beschreibung, aber mhm. keine wahre Beschreibung. Ja, das ist ja ein großer Unterschied. Das ist wieder nur eine Landkarte. Wieder eine Landkarte von vielen Landkarten. Mhm. Dann könnte man ja sagen, alles, was das systemische Denken behauptet, müsste eigentlich daraufhin überprüft werden, ob nicht das Gegenteil auch wahr ist. Also jetzt könnte man zum Beispiel sagen, und es machen manche Leute, die den Konstruktivismus noch angreifen, die sagen, Moment mal, wir haben da draußen absolute Wahrheiten. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich fand das ganz schlüssig, nämlich zu sagen, selbst ein radikal konstruktivistischer Mann, ja, also jetzt im klassischen Sinne, tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt in allen Facetten gerecht werde heutzutage, aber ein klassischer, sozusagen in dieser klassischen Beschreibung, ein radikal konstruktivistischer Mann kann nicht schwanger werden. Also er kann sich seine Wirklichkeit konstruieren, wie er will. Ja? Und es ist alles nur die Frage der Perspektive, aber sein Körper ist nicht in der Lage, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und da haben wir es mit einer absoluten Wahrheit zu tun. Und das finde ich so interessant, weil jetzt ist dieser Wahrheitsbegriff wieder im Raum und jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Wahrheiten gibt es denn vielleicht noch, die aber für uns ja auch wiederum interessant sein könnten, ja, weil wir als Menschen, wir sind ja auf der Suche nach, ich weiß nicht, Nützlichkeit, Schrägstrich Wahrheit, auf jeden Fall suchen wir danach, wo sind wir hier eigentlich gelandet und was sind hier die Spielregeln, ja. Und den Gedanken, den würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir bewegen, weil wenn ich dieses Beispiel mit dem schwangeren, nicht schwangeren Mann nehme, müsste ich sagen, haben wir vielleicht doch da draußen Wahrheiten, die es zu entdecken gilt? Und wie könnte das gehen? Und wie müssten wir Sorge tragen dafür, dass wir uns da nicht selber auf den Leim gehen? Ja, also sowas kommt, finde ich, auch noch ins Spiel.
Also, wo ich so ein bisschen stocke, ist, dass du ja dann so eine Gegensätzlichkeit mit zwei absoluten Polen nochmal aufmachst. Ne? Ja. Also du sagst, es gibt Wahrheit und es gibt Unwahrheit.
Tja.
Sozusagen. Ne?
Also sage ich so, mal als Hypothese.
Genau. So als Hypothese. Ne? Wenn das die Messkriterien sind, finde ich, werden wir diesen Konzepten, also dann widerspricht es eigentlich diesem Konzept schon wieder.
Dem Konzept von?
Von radikalem Konstruktivismus.
Absolut, das widerspricht dem total. Deswegen habe ich es reingebracht, weil es zeigt, dass das Konzept gar nicht richtig sein kann. Weil ich habe offenbar absolute Wahrheiten im Raum stehen. Die kriege ich auch nicht weggedacht.
Also, wie gesagt, mein Erklärversuch, um damit trotzdem fein zu sein, ist eben nicht zu sagen, ist es jetzt wahr oder ist es unwahr, weil beides nicht stimmt am Ende des Tages. Also wenn ich mit diesen Messkriterien auf diese Kernaussage des radikalen Konstruktivismus gucken, dann kann ich bei beiden Aussagen sagen, ich werde scheitern. Weil ich, wenn ich sage, sie stimmt, wird mir jemand ein Gegenbeispiel geben. Wenn ich sage, sie stimmt nicht, dann wird es auch viele Stimmen geben, die da hochkommen. Wenn wir auch hier andere Kriterien der Beschreibung wählen, also wenn wir sagen, der radikale Konstruktivismus, ich bleibe dabei, ne, ist ein Versuch, uns die Welt ein bisschen verständlicher zu machen und auch das Miteinander, die Kommunikation, Beziehungsgestaltung und so weiter ein Stück weit erklärbarer zu machen, dann ist es vielleicht eine Theorie, die oder ein Ansatz, ein Erklärungsversuch, der auf einen großen Teil der Interaktion, ne, in lebendigen Systemen Sinn macht, darauf einzahlt. Und gleichzeitig, ne, würde ich einen Raum öffnen und würde sagen, und es wird immer auch Anteile geben, auf die er nicht einzahlt, für die nicht hilfreich ist. Ja, also diese Absolutheit, die stört mich sowieso. Also das ist ja ein Phänomen unserer Zeit. Ne? Das ist gut, das ist schlecht, das ist wahr, das ist falsch. Das sind die Radikalen, das sind die Liberalen, was weiß ich. Ja. Also diese Zuschreibungen ist so eine Trivialisierung unserer Welt, wo wir dieser Welt niemals gerecht werden können.
Ja. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich da mich noch dazu stellen darf, Nadine, jetzt merke ich richtig, wie es in mir sozusagen immer intensiver wird, weil es gibt Leute, die sagen, und ich gehöre mit dazu, also ich kann mich da gut anschließen, die sagen, der Konstruktivismus und dieses ganze systemische Denken hat auch ein Riesenproblem in der Welt geschaffen. Und zwar, ich kann es hier kurz erklären, der ist ja, sag mal, philosophisch gesehen war der schon in den 70er, 80er Jahren in Amerika, war das schon ein großes Ding. Das hat er dann ein bisschen gebraucht, bis das bei uns gelandet ist. Und die ganze intellektuelle Elite sozusagen in Amerika wird relativ früh mit diesen Gedanken bespielt und bespaßt. Und daraus ist die Postmoderne auch, also philosophisch gesehen, ich bin ja jetzt nicht ganz sattelfest, aber diese ganze postmoderne Idee von Weltauffassung, alles ist relativ, wir haben eine große Perspektivfreiheit und du gestaltest dir deine eigene Realität, ne? You name it, basiert letzten Endes genau auf diesen Grundannahmen sozusagen, wir haben keine absolute Wahrheit, sondern wir konstruieren uns die Welt selbst. Und in der Konsequenz haben wir Leute wie den Trump, die ihre Welt genauso konstruieren und sagen, alles, was andere Leute darüber schreiben, sind Fake News. Also es wird sozusagen gesellschaftlich akzeptabel, dass es keine Wahrheit gibt und damit kann jeder, der will und wie er will oder sie will, die Wahrheit sich zurecht zimmern. Und es gibt Leute, die sagen, dass das ein Problem des Konstruktivismus ist, weil er dem Vorschub geleistet hat, dieser Haltung der Welt gegenüber. Und dann wäre natürlich schon wieder interessant, finde ich, haben wir vielleicht doch absolute Wahrheiten? Und könnte es nicht interessant sein, die zu kennen? Also ich stelle das nur als Frage, weil mir ist deutlich, im Biologischen zum Beispiel, ne, du bist Mama, ich bin keine Mama und ich werde es auch nie sein. Mhm. Das ist eine Wahrheit, mit der muss ich leben. Ist jetzt trivial, aber es zeigt, dass wir zumindest im physikalisch-biologischen Bereich Wahrheiten haben, die nicht zu diskutieren sind. Mhm. Und das finde ich auch philosophisch gesehen hochspannend, ja, in dieser Polarität zwischen alles ist konstruiert und natürlich die Gefahr bei den Fundamentalisten, die wissen, wie es geht. Aber die Frage ist deswegen noch nicht ganz beantwortet.
Und ich glaube, sie kann auch nicht beantwortet werden. Also ich glaube, ne, auch diese Zusammenhänge, die du jetzt geknüpft hast, ne, mit oder auch die Kritiker des radikalen Konstruktivismus, ich würde sagen, diese Auslegungen, die dann passieren, sind ja auch schon wieder Konstruktionen. Ja, wir können sagen, welche Wechselwirkung, ne, hatte das in der Welt, dass es eben diese Definition von radikalem Konstruktivismus, und es wird irgendeine Auswirkung gehabt haben, aber können wir eine kausale Ursache-Wirkung benennen, ne, dass ein Donald Trump heute völlig, ne, sage ich mal, völlig wahnsinnige Wirklichkeiten konstruiert, ja? Da würde ich sagen, Kausalitäten, nein. Ja, also das wird nicht so passieren, ja, sondern es wird Einflüsse haben, es wird Wirkgefüge gegeben haben. Und dann kann man sich immer was zurechtlegen und sagen, Mensch, das, ne, hat er. Aber das wäre mir wieder zu einfach, weil wir können diese Ursache-Wirkung so niemals kontrollieren. Ja, und deswegen, wenn du sagst, wir haben die Frage noch nicht beantwortet, dann würde ich sagen, da können wir noch 2200 Podcasts machen und wir werden sie nicht beantworten.
Ja. Ich bleibe trotzdem noch ein Stück hartnäckig, weil ich sehe die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, auf der Suche nach Wahrheit zu sein. Und ich meine, wir haben spätestens bei Corona gesehen, ne, welche gesellschaftlichen Implikationen das hat. Ne? Die eine Hälfte der Bevölkerung, sage ich jetzt mal bewusst vereinfachend, setzt voll auf die Wissenschaft. Ja, Wissenschaft, also so ist es wirklich, ja? So geht's und wir müssen so handeln. Und die anderen sagen, seid ihr bekloppt irgendwie? Mit diesem einseitigen Weltzugang, da gibt es viele Für und Widers. Ne? Aber ich bleibe bei meinem Beispiel mit dem Mann, der nicht schwanger werden kann. Ich habe als Mensch biologische Realitäten, die Wahrheiten, könnte man auch sagen, die kriege ich nicht wegdiskutiert. Da kann ich noch so viele Perspektiven kann sagen, ist mir wurscht, macht mir nichts aus, aber ich kann es nicht. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Und das zeigt ja, dass wir offenbar doch in der Welt leben, und das kann man auch nicht einfach wegschieben, wo es absolute Wahrheiten gibt. Es gibt absolute Wahrheiten.
Okay.
Ja, und jetzt, wenn ich das auf unser Thema übertrage, Nadine, dann wäre jetzt die spannende Frage, sind wir in unserem Bereich, im psychischen Bereich, es geht uns um Seelisches, Psychisches, Mentales in der Beratung, in der Therapie, im Coaching, auch mit Organisationen. Sind wir in der Lage, diese Wahrheiten zu erkennen? Wo sind sie? Wo liegen sie? Was sind das für Wahrheiten? Die Frage, finde ich, die rückt ja dann in den Blick, weil ich kann mich nicht mehr darauf kaprizieren, nur zu sagen, ach nee, es ist alles relativ und komm, wir können alle Methoden nebeneinander stellen. Das finde ich schon mal gut, weil vermutlich nähern wir uns der Wahrheit so ganz Stückchen mehr an, wenn wir das tun. Mhm. Aber Gibt es vielleicht tatsächlich im psychischen Raum Wahrheiten, ähnlich wie im biologischen auch?
Naja, sagen wir mal so, welchen Nutzen oder welchen Mehrwert könnte die haben, wenn ich jetzt mit einem Klienten, Klientin arbeiten würde, wenn wir weggehen von, was ist deine Perspektive darauf, ne, welche Bedeutung gibst du dem, wenn wir uns fokussieren auf Wahrheiten? Mhm. Ne, das machen ja Klienten von sich aus schon, dass sie sagen, die Wahrheit ist, ne, das war eine schlimme Situation und deswegen geht es mir heute schlecht. Ne, also sie jetzt gucken wir wieder in mein Muster. Ne? Sie konstruieren ihre Wirklichkeit, indem sie sagen, das ist die Wahrheit und deswegen muss es mir jetzt schlecht gehen. In der Wirkung würde ich sagen, nicht besonders hilfreich. Der Person geht es damit schlecht, indem sie anerkennt, die Wahrheit ist, ich hatte diesen schweren Autounfall, deswegen bin ich heute eingeschränkt und damit muss ich jetzt leben. Ne? Das ist jetzt einfach so. So, jetzt kann ich sagen, das war die Vollkatastrophe, ich muss ja mit dieser Wahrheit leben. Also welche Auswirkungen hat das, dass ich plötzlich die Wahrheiten da reinnehme? Im therapeutischen oder im Coaching-Bereich würde ich sagen, häufig ist es nicht so ganz besonders hilfreich, weil die Bedeutungsgebung von Wahrheit undiskutierbar ist. Weil ich dann nicht mehr sagen kann, naja, mal angenommen, du könntest es so oder so sehen, ne? Was für das Psyche-Konzept, für die Netzwerkbildung vielleicht total viel hilfreicher wäre. Ja? Dann lege ich jemanden fest und deswegen... Ja, ne? Also ich hatte vor kurzem meine Diskussion mit Klienten jetzt in einem ganz anderen Kontext über Subjektivität und Objektivität. Ne? Es ging so um Mitarbeiterbewertung, sind wir ja im Prinzip beim gleichen Thema. Ja, gibt's denn, wenn ich einen Mitarbeiter bewerten muss, jetzt im Jahresgespräch, Mitarbeiterjahresgespräch, ne, wie hat er performt und so weiter, und wenn eine Führungskraft einen Mitarbeitenden bewertet, gibt es da eine Objektivierbarkeit? Meine Aussage war ganz klar nein. Ne? Deine eigenen Filter als Führungskraft, die spielen immer so weit mit rein, dass wir weit weg sind von Objektivität. Ne? Da habe ich vielleicht irgendwelche Grundannahmen, Erfahrungen und so weiter. Ich habe objektivierte Kriterien, an denen ich messen soll. Aber wie ich die wiederum bewerte, ne, das ist mein Wahrnehmungsapparat, meine Filter, mein gelerntes Wissen, meine Kompetenzen, Erfahrungen und so weiter, die ich damit ranlege. Und dann haben wir uns so genähert, dass wir gesagt haben, erst in der Vergemeinschaftung, also in der Diskussion, Verhandlung mit mehreren anderen, ne, über diesen einen Fall, über beobachtbare Verhaltensweisen, nähern wir uns vielleicht ein Stück weit einer Objektivierbarkeit. Aber solange ein Mensch einen anderen bewertet, kann es niemals objektiv sein. Mhm. Ja. Also, ne, das sind nochmal so ein paar Gedanken dazu, aber wie gesagt, deine erste Frage war ja, inwieweit können wir das auch in die Psychenkonzepte, also Wahrheit in Psychenkonzepte einnehmen? Mein Blick ist gerade einfach aus den Erfahrungen, dass das Klienten häufig machen, dass da Festlegungen häufig dann in so eine negative Richtung gehen, dass sie mir wieder die Flexibilität, um in andere, ne, Bedeutungsgebung zu kommen und auch vielleicht ressourcenaktivierendere, ja, um wieder Handlungsfähigkeit zu erzeugen, dass sie da häufig nicht so hilfreich sind.
Ja. Klar, da haben wir wieder die negative Ausprägung, die Schattenseite, ne, von Wahrheit, nämlich das Fundamentalistische, und dann hänge ich in meiner Wahrheit und habe keine Möglichkeit mehr, in eine Flexibilität zu kommen. Gleichzeitig müsste man sagen, auch die Flexibilität hat eine Schattenseite, das habe ich vorhin kurz versucht zu skizzieren. Flexibilität, Multiperspektivität hat die Schattenseite, dass alles beliebig wird. Ja, Donald Trump, alles ist beliebig, ich deute es so, wie es mir gerade in den Kram passt, weil es ist legitim, alles. Und andere Beschreibungen sind fake, weil sie nicht zu meiner Beschreibung passen.
Ja, naja, also sagen wir mal, auch da, glaube ich, gibt es soziale Mechanismen, die plötzlich anfangen, Widerstände zu bilden und irgendwie, also auch, wie soll man sagen, selbstregulierende, ne, wo jetzt vielleicht auch schon Anhänger, ne, sagen, ey Leute, ich glaube, der Mann ist komplett wahnsinnig. Ne? Ja. Also so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, darauf vertraue ich auch, dass wir Menschen in sozialen Systemen immer wieder auch irgendwann wieder in einen Stabilisierungsmechanismus geraten, wo wir merken, diese Abweichung, die können wir nicht mehr mitgehen. Also jetzt wird's hier so wild, da stapelt sich alles in uns, ne? Unser ganzes Wertegerüst, unsere Kultur, unser Selbsterhaltungstrieb am Ende des Tages, ja. es spricht gegen alles, was hier einzelne Personen in die Welt bringen. Ja. Und dazu gibt es ja genügend Bewegungen. Also es ist ja nicht so, dass nichts anderes auf dieser Welt gerade passiert. Ja.
Ich sehe das wie Sie, wie der Erwin Pölzig sagen würde. Aber was heißt aber, ich sehe die Uhr, Nadine, und ich merke, ich könnte jetzt noch eine Schippe drauflegen und du auch, das weiß ich.
Ich höre auch nicht auf, mein Freund.
Aber ja, ich bin auch nicht durch, sagen wir mal so. Ja, ja, du auch nicht.
Nee.
Aber ich würde sagen, angesichts der Zeit sollten wir hier vielleicht langsam mal einen Punkt finden. Bist du einverstanden?
Yes. Mir ist schon ganz heiß geworden jetzt, vor lauter Diskutieren.
Ja, ich sehe schon. Ne?
Ja, das ist schon
die, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die hat richtig Farbe ins Gesicht bekommen.
Ja, Leute, da ist was los, kann ich euch sagen. Ja.
Okay.
Selten so gedacht.
Nadine, du weißt ja, wir kommen zu deiner Lieblingsrubrik.
Achso, ich dachte, ich darf jetzt loslegen und jetzt willst du wieder bestimmen.
Nadine, du musst dich da ja gar nicht mit einklinken. Ich bin den Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch eine Lösung schuldig. Und dir vielleicht auch. Es ging ja um den Dr. Huber aus Bremen, der einen Bruder in München hat, der Anwalt ist. Ne? Und dieser Anwalt behauptet aber, dass er keinen Bruder in Bremen hat, der einen Doktortitel trägt. Und es war ja so wunderbar, Nadine, wie beim letzten Mal, dieses ganze Konzept der Misdirection, aber auch von unbewussten Vorannahmen mit reingekommen ist. Und deswegen würde ich das Rätsel schon gerne noch kurz aufgreifen und auch auflösen heute. Es ist ein Beispiel, es ist wirklich ein fantastisches Beispiel dafür, dass wenn wir bestimmte Dinge hören, passt eigentlich auch zu unserem Part gerade heute, Paradoxien im systemischen Denken. Es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wenn wir Dinge hören, dass sofort bestimmte Vorannahmen aktiviert werden. Das Interessante aber an Vorannahmen, deswegen sind sie Vorannahmen, ist, dass sie unbewusst sind. Weil wenn eine Vorannahme bewusst wäre, könnte ich sie ja hinterfragen. Und wenn ich sie hinterfragen kann, dann ist es keine Vorannahme mehr. In diesem Rätsel, Nadine, ich würde gerne noch mal kurz das mit dir beleuchten. Welche Vorannahme steckt bei dir vermutlich drin, wenn du Dr. Huber aus Bremen hörst?
Wie gesagt, ich hatte mich mehr so auf die einzelnen Worte konzentriert und habe einmal den Doktortitel und den Bruder irgendwie so in den Vordergrund gerückt.
Genau. Ja. Richtig. Und durch den Doktortitel und den Namen wird eine Vorannahme aktiviert, die dann scheinbar eine Unlogik erzeugt. Weil eigentlich ist das ein total logisches Rätsel. Es ist überhaupt nicht unlogisch. Nur es wirkt unlogisch aufgrund einer unbewussten Vorannahme von dir. Die hatte ich auch, viele unserer Hörerinnen und Hörer bin ich sicher auch. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen eingrenze, es geht tatsächlich um das, um diesen Anfang des Rätsels Dr. Huber. Welche Vorannahme wird durch diesen Begriff oder diese zwei Worte sehr stark aktiviert? Welches Geschlecht diese Bezeichnung hat?
Ach so. Ein Mann wahrscheinlich, ne?
Ganz genau. Dr. Huber, ne, der aus Bremen hat einen Bruder in München und so weiter. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Nur Dr. Huber aktiviert bei vielen von uns und interessanterweise auch bei dir als Frau, dass Dr. Huber automatisch ein Mann ist. Wenn aber hier stehen würde, ne, ist halt abgekürzt, klar, wenn hier stehen würde, Frau Dr. Huber aus Bremen hat einen Bruder in München, der Anwalt ist. Dieser Anwalt behauptet aber, dass er keinen Bruder in Bremen hat, der einen Doktortitel trägt. Stimmt ja, er hat nur eine Schwester.
Ja, okay.
Ich würde es gerne nochmal
zum Das war schon mies von dir, ne?
Das ist ganz mies. Beziehungsweise nein, ich finde diese Frage, die ist genial. Ist ja nicht von mir, ich habe sie nur in meinem Buch übernommen, weil sie uns zeigt, dass unser Denken von Anfang an, wir hören etwas, es werden Vorannahmen aktiviert, die sind vorbewusst und unser Denken gerät in eine Spur rein, die es nicht mehr hinterfragen kann. Das finde ich so faszinierend. Und ich glaube, das bedeutet für das Thema Beratung unheimlich viel, weil wir als Berater, aber natürlich auch unsere Klientinnen, genau in dieser Gefahr ja immer sind, dass wir etwas hören und sofort bestimmte Vorannahmen im Spiel sind, die wir nicht mal hinterfragen können.
Überraschung.
Ich bin dran mit der Überraschungsfrage.
Jetzt haben wir gar nicht so lange Zeit, aber...
Ja, nicht so schlimm.
Nicht so schlimm.
Es schließt vielleicht ganz, ganz schön an deine Fragestellung. Unabgesprochen können wir da vielleicht eine ganz gute Überleitung finden. Und zwar hatte ich vor kurzem einem anderen Fachgespräch zugehört und da kam dann so die Idee, im Coaching würde es auf jeden Fall Sinn machen, Ursachenforschung zu betreiben, um dann den Kern des Problems, ne, oder die Wurzel des Problems zu kommen, um dann irgendwie an der Lösung zu arbeiten. Das hat bei mir deutliche Reaktionen ausgelöst, ne, wenn wir so, jetzt sind wir wieder, ne, an der Festlegung, mit welchem Ansatz ist man sehr identifiziert, ne? Also ich bin sehr sozialisiert in dem systemischen und hypnosystemischen Bereich, ne? Da würde ich sofort sagen, wow, 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 ne? Das ist ein großer Käse, ne? Aber ich würde es trotzdem gerne nochmal mit dir besprechen, weil es, und sag dir auch warum, weil es ja häufig bei unseren Klienten genau diese Grundidee gibt, ich muss jetzt mal meinem Problem ein bisschen auf die Spur kommen, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich was daran verändern. Und deswegen fände ich es ganz interessant, wenn wir hier nochmal kurz diskutieren, welche Bedeutung hat denn der Blick auf die Ursachen aus deiner Sicht, ne? Also gerade im Coaching oder auch in der Therapie, in der Beratung, in welchen Kontexten macht es aus deiner Sicht Sinn, aber wie würden wir als Systemiker und Hypnosystemiker da auch drauf gucken und würden wir sagen, welche Bedeutung oder ne, was ist überhaupt so der Wirkmechanismus, von dem wir eigentlich ausgehen?
Super, das passt ja wirklich gut.
Ja, ich weiß auch nicht, ja, irgendwie scheinen
Gedanken übertragen.
Ganz gut miteinander verbunden zu sein.
Als erstes, ich bin ja auch ein bisschen angeturnt von unserem Start in den Podcast heute. Das war ja so richtig anregend. ich würde erstmal sagen, Nadine, ich bin kein Systemiker und kein Hypnosystemiker.
Okay.
Also ich würde die Bezeichnung für mich nicht wählen wollen, weil es würde implizieren, dass ich sozusagen diese Weltsicht über andere Weltsichten stelle. Und das war ja genau der Punkt, den wir vorhin hatten. Mhm. Also sagen wir mal, ich bin jemand, der systemische und hypnosystemische Konzepte äußerst interessant findet. Mhm. Das mal so, schicke ich mal so quasi voraus. Und ich weiß natürlich, dass im systemischen, speziell im hypnosystemischen Denken es 100 Vergangenheiten gibt oder 1000 Vergangenheiten und deswegen macht es gar keinen Sinn, sich so viel mit der Vergangenheit zu beschäftigen, weil sie letzten Endes, ja, die Frage ist, mit welcher Vergangenheit beschäftigen wir uns eigentlich, ne, wenn sie eine Konstruktion ist und so weiter und so fort. Ich bleibe trotzdem, weil wir heute ja auch über Wahrheit gesprochen haben, im Moment noch ein bisschen auf der Seite, dass ich sage, ich halte es für hochrelevant an bestimmten Stellen, über Ursachen zu sprechen und sie zu erkennen und benennen zu können, weil ich in der Beratung Situationen erlebe und die sind gar nicht von mir unbedingt intendiert. Ich kann ein kurzes Beispiel reingeben. Ich hatte vor einiger Zeit eine Klientin da und wir haben an der Frage geforscht, was sie im Kontakt mit machtvollen Menschen immer wieder in sowas. Sie hat keinen Zugriff auf ihre Kompetenz in dem Moment. Sie wird innerlich klein und schwach und so weiter und so fort. Mhm. Und in dem Gespräch, ist, ohne dass ich das, wie gesagt, dass es meine Absicht war, kam plötzlich das Bild ihrer Oma auf. Mhm. Sie war plötzlich irgendwie innerlich mit ihrer Großmutter verbunden. Die ist aber schon lange tot, schon lange verstorben. Und es wurde im Laufe des Gesprächs, sie war aber sichtlich berührt, weil im Laufe des Gesprächs sichtbar wurde, diese Großmutter hatte sich aufgrund von schlimmen Ereignissen im Krieg, ich will das jetzt gar nicht irgendwie groß ausführen, die hat offenbar den Schmerz und ihr Trauma, das sie da erlebt hat, so schlecht verarbeiten können, war so alleine damit, dass sie Suizid begangen hat. Mhm. Und es hatte massive Auswirkungen auf die Mutter der Klientin und so. Und dann sind wir im Grunde genommen, und es war extrem berührend, dabei gelandet, dass das, was ihrer Großmutter widerfahren ist, ihrer Großmutter wohlgemerkt, ne, Auswirkungen auf ihr Leben bis zum heutigen Tag hat. Mhm. Und da sind wir ja beim Thema nicht nur Ursachen im eigenen Leben, könnte man sagen, ja, sondern wir sind sogar bei dem Konzept der transgenerationalen Weiterreichung von ja, Ressourcen bestimmt auch, aber eben auch Traumata. Und diese Sitzung, die war so berührend für mich, weil es ist spürbar geworden, dass als sie das verstanden hat, also oder diesen Zusammenhang, sagen wir mal, für sich herstellen konnte, dass sie erleichtert war, dass sie dieser Seite in sich, dieser kann man ja auch als Energiefeld oder so bezeichnen, ne? Die Oma ist ja schon tot, aber eine Wertschätzung entgegenbringen konnte und eine Würdigung und dass das in dem Moment ganz viel in ihr bewegt hat. Und ich glaube, da hätten wir mit Ressourcen und bla 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 arbeiten können. Ja, das kann man alles machen und aktivieren von Netzwerken entsprechend. Aber in dem Fall hatte ich den Eindruck, dass gerade eine Ursache, also ein wichtiges Ereignis, nicht nur in ihrem Leben, sondern im Leben ihrer Großmutter, absolut prägend war, auch für ihr Verhalten in der Gegenwart. Das ist so ein erster Aspekt, der mir dazu einfällt.
Also solche Erfahrungen habe ich auch im Coaching oder in der Beratung gemacht, dass wenn wir an solche, ne, auch traumatischen Erlebnisse in anderen Generationen rankommen, dass das fürs Hier und Jetzt so ein bisschen was für den Klienten aufräumt. Ne? Das hat aber was aus meiner Sicht damit zu tun, dass irgendwelche unbewussten Muster aus dieser Erfahrung, ne, dieser, jetzt in deinem Fall, ne, dieser Großmutter, heute so reinszeniert werden. Also da gibt's so, ja, Dinge, die dann Leid auch im Hier und Jetzt bei unserem Klienten sozusagen zutage bringen. Und ich finde, das ist vielleicht so ein Indiz dafür, dass man dann sagen kann, hey, im Hier und Jetzt hat's gerade eine Wirkung. Und das ist eigentlich das Relevante, wofür wir suchen nach einer Adäquatheit. Also wo gehört das hin, ne? Dass das heute hier inszeniert wird und dass da heute noch so viel Leid da ist. Ne? Und wenn es nicht hierher gehört, wo könnte es denn hingehören? Und dann sind wir vielleicht ganz schnell in so einer ursprünglichen Geschichte. Ich finde, das ist aber was anderes, als wenn ich grundsätzlich sage, ich muss immer auf das Problem und die Ursache gucken. Ne?
Immer
und
muss, ist sowieso ein schwieriges Wort.
Genau, ne? Also oder konsequent. Ne? Ich muss immer erstmal Ursachenforschung machen, ne? und nur dann kann ich was verändern, weil für viele Anliegen in unserem Coaching geht es ja viel mehr im Hier und Jetzt zu sein oder eher zukunftsweisend zu arbeiten und nicht immer wieder in die Vergangenheit zu gehen und vielleicht sogar so eine Vergangenheitsfixierung zu erarbeiten, indem ich immer wieder auch so eine Festlegung, ja, das war aber damals so und deswegen ist es heute so, als würden die unabdingbar miteinander verbunden sein und auch überhaupt nicht veränderbar, weil ich kann ja die Vergangenheit nicht verändern. Ne? Ich finde, das ist schon nochmal so eine Blickrichtung, wo man durchaus kritisch prüfen muss, an welcher Stelle, ja, macht es jetzt total Sinn, auch diese Reinszenierung oder Reorganisation heute, ne, für den Klienten nochmal einzuordnen in die Vergangenheit, aber nicht umgekehrt, also wenn ich eigentlich im Hier und Jetzt bin, irgendwas in der Vergangenheit aufzurühren, was denjenigen vielleicht eher problemstabilisiert, ne, weil er sagt, ach Gott, um Gottes Willen, ne, was da war und heute, das hat ja so eine Verbindung miteinander, da geht ja gar nichts anderes mehr, ne, so, also in diese Richtung, dass ich diese Differenzierung sehr wichtig finde. Ja, also.
Naja, wir sind bei unserem alten Thema des Polaritätenmanagements gelandet, ja. Nadine, weil klar, wenn du den Fachkollegen dazugehört hast und die sagen das immer, das ist eine Generalisierung, die ist aus meiner Sicht klug zu hinterfragen. Wir haben auch hier wieder, ich glaube, es ist in manchen Situationen extrem hilfreich und auch kann das Spiel verändern, wenn wir bestimmte Dinge, Zusammenhänge aus unserer Vergangenheit verstehen. Mhm. Ja, im übertriebenen Maße als immer, als Grundvoraussetzung eine völlige Übertreibung, ja, und nicht nützlich und fundamentalistisch. Und auf der gegenüberliegenden Seite, ja, im Hier und Jetzt zu arbeiten und Ressourcen zu aktivieren. Und es gibt multiple Vergangenheiten. Also lass uns doch lieber gucken, wie findest du einen neuen Umgang damit. Auch gut in der Übertreibung, aber vielleicht negierend, dass es Situationen in unserem Leben gab, in unserer Biografie und bei manchen Menschen starke, heftige, auch schmerzvolle, leidvolle Situationen, die ja zum Teil bis in posttraumatische Belastungsstörungen einmünden. Mhm. Und wo das Wissen darum, dass es da in der Vergangenheit einen guten Grund gab, ein solches Trauma zu entwickeln, auch entlastend sein kann. Und sagen, okay, jetzt verstehe ich besser, warum ich an der Stelle vielleicht immer so reagiere. Und dann gewinne ich vielleicht auch genau das Stück Freiheit, was ich mir ja eigentlich erhoffe.
Ich glaube, was vielleicht nochmal wichtig ist, nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer klar auszusprechen, ist, dass wir eben in menschlichem Verhalten oder auch in der psychischen Entwicklung nicht von kausalen Ursache-Wirkungsrealitäten ausgehen. Also, dass wir nicht sagen können, weil Person A das in der Vergangenheit erlebt hat, kommt zwangsläufig diese Reaktion B heute zum Tragen. Das ist ja so nicht. Ja, wir haben Menschen, die haben maximal schwierige Kindheitserlebnisse und sind heute symptomfrei, ne, oder haben keine deutlichen Einschränkungen, wohingegen andere wieder, ne, wie du sagst, das ist gerade was traumatische Belastungsstörung oder sonst irgendwas langfristig entwickeln. Also diese Zwang, also diese konsequente Kausalität haben wir so nicht, sondern wir haben Einflussfaktoren, die komplexer sind. Also da ist vielleicht das Ereignis, da ist aber auch, wie war dann die weitere Entwicklung, wie waren die Beziehungen, wie waren die Strategien im Umgang mit verschiedenen Ereignissen und so weiter. Also kommen viel mehr Wirkfaktoren mit rein, um für die heutige Gesundheit, psychische Gesundheit oder Stabilität irgendwie eine Relevanz zu haben. Also ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt, also wenn wir aus systemischer Blickrichtung gucken, dass wir eher auf die Wechselwirkungen im System immer wieder fokussieren und sagen, welche unterschiedlichen Wirkfaktoren hatten da eine Relevanz und uns eben auch deutlich machen, dass wenn wir doch so eine Wechselwirkung und wenn es nur eine Anmutung für den Klienten ist, ne, dass wir zum Beispiel sagen, schwierige Kindheit, ne, oder schwieriges Ereignis in der früheren, ne, oder in der älteren Vergangenheit, dass wir dann auch problemstabilisierend unterwegs sein können, weil das in ein Muster wiederum mit einzahlt, das vielleicht sowieso schon in irgendeiner Weise Relevanz hatte, ne, für den Klienten. Also ich finde, das müssen wir schon ein bisschen differenziert anschauen.
Auf jeden Fall, wie immer. Ne, dieses sowohl als auch. Also ich glaube, dass, also wenn ich das für mich im Moment formulieren müsste, würde ich sagen, ich lade mich immer wieder dazu ein, mir zu überlegen, auf welcher Seite bin ich gerade. Mhm. Und ist es gut auf dieser, also wenn ich jetzt zum Beispiel Ursache, ja, jetzt mal diese Forschung mit der Klientin und mit dem Thema der Großmutter. Ich hatte die ganze Sitzung über das Gefühl, dass wir vollkommen stimmig und sehr kraftvoll unterwegs sind. Und wir haben null über Ressourcennetzwerke aktivieren und Lösungen, ach, wie könnte das aussehen und dass du dich da kraftvoller fühlst. Im Gegenteil, sie ist über die Beschäftigung mit diesem wichtigen Teil ihrer Geschichte so spürbar berührt gewesen, dass ich Hoffnung habe. Ich habe sie jetzt erst einmal gesehen, es war gleich in der ersten Sitzung, dass es aufgetaucht ist, dass sie auf eine viel nachhaltigere Weise, weil sie was integrierte aus ihrer Geschichte in ihr Verständnis, in ihr Wissen, in ihr Mitgefühl auch. Sie hat auch unglaublich viel Mitgefühl entwickelt für ihre Mutter, speziell für ihre Großmutter. Und es war sichtbar, berührend und kraftvoll, das zu tun. Und es ist automatisch passiert, während wir auf dieser Spur unterwegs waren, die sie letzten Endes aber auch vorgegeben hatte. Ich habe mich nur mit ins Boot gesetzt und bin mitgefahren.
Ja, man könnte auch sagen, ne, du hast einem Teil, ne, in ihrer Geschichte eine besondere Würdigung auch nochmal gegeben, der vorher vielleicht problematisiert, abgewertet wurde, was auch immer, ne, und damit auch wieder eine Balance erzeugt, ne, die wahrscheinlich für diese Klientin wieder sehr ressourcenstärkend war. Ne?
Das hat sogar mich berührt. Ich habe in den Tagen danach und bin es immer noch mich gefragt, Mensch, wie stehe ich denn eigentlich zu meinen Ahnen? Ja, also zu meiner Großmutter, zu meiner Mutter, die haben auch Tod und Teufel erlebt, ne? Zweiter Weltkrieg und so. Und ich merkte sofort, dass mich das berührt, diese Vorstellung, ich schick sozusagen meiner Vergangenheit und wie auch immer die abgebildet ist, ne, ob das Energien in mir sind oder ob ich real mit diesen psychischen Energien noch in Kontakt gehen kann, das finde ich zweitrangig, sondern eher so dieses, ich würdige etwas, was vor mir war und sag, oh, Mensch, da kann ich Mitgefühl dafür haben und Anerkennung und Respekt. Ja, das war ein schöner Moment auch für mich in der Beratung.
Takeaways. Ich nehme mal als aus unserer ersten Diskussion vielleicht eher so was Übergeordnetes, nämlich vielleicht so eine Grundhaltung, die eigenen Ansätze oder ich nenne es mal Schablonen, ne, in denen wir ja auch schnell vielleicht dann drinstecken, weil wir lange darin trainiert sind oder sozialisiert sind, auch immer wieder zu hinterfragen und dadurch möglicherweise die Welt noch mal viel größer sehen zu können, als wenn wir sie immer nur in dieser Schablone anschauen. Also das heißt, ich will gar nicht auf die Einzelheiten in diese Diskussion eingehen, sondern eher so auf diese Grundhaltung, die eigenen Schablonen zu hinterfragen und auch mal vielleicht genau das Gegenteil anzunehmen und herauszufinden, welche Bedeutung könnte das haben, ne, in meinem Blick auf die Welt.
Ja, ich würde als Takeaway für mich formulieren heute, obwohl wir das, glaube ich, gar nicht so ganz explizit berührt haben, aber das auch jetzt aus dem zweiten Teil unseres Gesprächs heraus. Ich glaube, eine wichtige Fähigkeit in der Beratung, in der Therapie, es ist ein Bezug zu dieser Metastudie, dass Methoden völlig zweitrangig sind. Also wenn ich das nochmal rausgreife, bleib mal kurz bei dieser Aussage, dann würde ich sagen, dass mit meiner Klientin, was gelungen ist, ich war nämlich wirklich nicht methodisch unterwegs mit ihr, sondern ich habe versucht, mit ihr in einem Boot zu sitzen und alles irgendwie ernst zu nehmen und aufzugreifen, was von ihr kommt. Und nicht irgendwie Ideen zu haben, oh, welche Methode könnte ich jetzt anbieten? Und ich war null methodisch unterwegs in dieser Sitzung. Und ich würde heute für mich auch formulieren, dass das Wesentliche in einer guten Beratung genau diese Fähigkeit ist, sich voll auf dass ich mich oder wir uns voll auf unser Gegenüber einlassen können, wenn uns das auch vielleicht in Bereiche führt, die wir nicht vorher auf dem Schirm hatten oder die auch nicht zu unserer Expertise, also mentalen Expertise gehören. Weil mitfahren kann ich ja trotzdem. Aber ich kenne mich auch nicht so richtig gut aus dann da, wo wir unterwegs sind. Aber wir sind zusammen unterwegs und wir können die Gegend erkunden. Das würde ich nochmal für mich auch als starke Einsicht formulieren, weil ich lange nach der Theorie gesucht habe und die Erkenntnis und jawohl, jetzt habe ich die Systemtheorie gefunden und die weiß wirklich, wie es geht und wo mir so langsam klar wird, vielleicht sehen alle nur einen kleinen Ausschnitt.
Ja, ich habe noch so zwei Gedanken, ne? Was du gerade angesprochen hast, da taucht bei mir so ein Bild auf, ne? Dass auch wenn wir langjährige Berater sind oder Coaches oder auch in der Ausbildung tätig sind, ich sehe das eher so wie, ich baue mein ganzes Leben an so einem riesen Mosaik, an so einem Bild, wo immer wieder neue Steine dazu kommen und das Bild auch verändern und wo ich auf einzelne Aspekte immer wieder zurückgreifen kann und die vielleicht neu miteinander verknüpfen kann. Also es hört nie auf und ich glaube, das macht nachher eine Qualität aus, dass ich nicht eng werde in meinem Denken, sondern dass ich weit bleibe. Das ist so das eine und was daran direkt anknüpft ist, wenn ich Bewertungsmechanismen anlege wie richtig oder falsch, gut oder schlecht, schwarz oder weiß, dann bin ich gleich in irgendeiner Enge drin, ne? Wahr oder unwahr. Das sind starke Attribute, die, ne, die mir kaum Möglichkeit lassen, auch in eine Vielfalt zu kommen. Ne? Also es muss mir einfach klar sein, ich kann diese Frage stellen, ist es wahr oder ist es unwahr? Und vielleicht macht es an der einen oder anderen Stelle auch Sinn, sich diese Begrenztheit auch in diesem Moment, ne, bewusst zu werden. Ne? Und du hattest davon gesprochen, kann der Mann schwanger werden? Nein, kann er nicht. Ne? Also diese Begrenztheit dann auch zu akzeptieren und gleichzeitig eben in der einen oder anderen Situation klar zu wissen, wenn ich dieses Bewertungsschema auspacke, dann begrenze ich mich oder auch mein Gegenüber direkt, weil ich gebe ihm nur die Wahlmöglichkeit zwischen diesen zwei Optionen. Ja.
Da kann ich mich gut anschließen an das, was du gerade noch gesagt hast mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten, ne, in der Beratung, dass wir auf eine Vielfalt an Methoden und Konzepten zurückgreifen können. Das ist spannend, weil in der Kompetenzentwicklung, ich habe dir von dem Buch vorhin erzählt, Systemische Kompetenzentwicklung, total spannendes Buch, ich stelle es in die Shownotes, da steht sehr klar drin, dass es verschiedene Phasen in der Kompetenzentwicklung gibt von Menschen, die eine berufliche Expertise aufbauen. Und das, was du gerade beschreibst, ist eine sehr fortgeschrittene Phase, die auf viel Erfahrung dann basiert, wo Therapeuten, Therapeutinnen, Beraterinnen sozusagen diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Modelle im Laufe der Zeit, du hast es Mosaik genannt, ne, in ein Gesamtkunstwerk sozusagen integrieren, was dann ihren eigenen Stil ausmacht. Mhm. Und es ist genauso, wie du sagst, für Leute, die beginnen mit einem bestimmten Beruf, Beraterin, Coach zu werden, brauchen vielleicht eine gewisse Sicherheit in Tools, ja, weil die eine Orientierung auch bieten. Und gleichzeitig ist mir heute so bewusst geworden, dass ich auch in unseren Weiterbildungen in Zukunft noch stärker diesen Aspekt auch immer wieder mit reinbringen möchte, dass die Methoden kein Ersatz dafür sind oder auch keine Wahrheit sind, ne, sondern dass es vielleicht Haltegriffe sind am Anfang und dass es gut ist, schon am Anfang zu kapieren, dass es okay ist, die auch immer wieder mal loszulassen und sich auf das Gegenüber einzustellen und mit dem Gegenüber eine gute Bootsfahrt hinzulegen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir hoffen natürlich, dass wir dich ein wenig neugierig machen konnten mit unseren Ausführungen hier und dass du wieder einschaltest, wenn es heißt
Selten so gedacht.
Last but not least.
I don't sing because I'm happy. I'm happy because I sing. William James.